Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Diese Podcast-Ausgabe ist in meiner bald neuen Heimat Berlin entstanden und es ist die erste Open-Air-Aufnahme des Podcasts, also eine Premiere. Ich habe in der Hauptstadt Detlef die Soest besucht. Multiunternehmer, Choreograf, Tanztrainer, Coach, Autor und ein unglaublicher Motivator. Wir hatten uns erst kürzlich bei einer Show hinter den Kulissen getroffen und uns spontan für Berlin verabredet. Und jetzt habe ich ihn zu Hause besucht, weil er sich durch eine Fußverletzung kaum bewegen kann. Hat er mir auch erklärt, was da im Fußbereich gerade los ist. Insgesamt ist es ein wirklich sehr entspannter Terrassentalk mitten in Berlin geworden. Für mich ein schönes Durchschnaufen nach ein paar Tagen voller Einrichtungs- und Renovierungsorga. Farben aussuchen, Möbel aussuchen, Lampen, Teppiche. Ey, so schön das alles ist, entscheiden kann auch sehr anstrengend sein. In jedem Fall freue ich mich, wenn es dann in ein, zwei Monaten vollbracht ist und ich endlich in der Hauptstadt meine Zelte aufschlagen kann. Dauert natürlich immer alles ein bisschen länger, als du anfangs geplant hast, aber wahrscheinlich muss das auch so sein. Ich fühle mich mit jedem Berlin-Besuch in jedem Fall wohler in der Stadt und ich freue mich auf all die neuen Möglichkeiten und Perspektiven, die diese Stadt mit sich bringt. Das Gespräch mit Detlef hat mich zusätzlich motiviert, weiter Dinge anzugehen und einfach zu machen. Auch er ist ja ein Macher, ja, ein Mann, der seine Ziele konsequent umsetzt und auch in anderen Feuer entfachen kann, nicht nur auf der Tanzfläche. Wir haben über die wichtigsten Dinge beim Umsetzen von Zielen gesprochen. Es ging um seine Karriere, seine Kindheit. Er wurde ja unter anderem im Heim groß und seine eigene Familie, die für ihn eines der größten Ziele war. Und Detlef versucht ja auch klarzumachen, wie wichtig Visualisierung für das Erfüllen deiner Träume ist. Ich habe unsere Zeit unter der Sonne Berlins sehr genossen und diese Freude wünsche ich dir jetzt auch.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Detlef.
Grüß dich, mein lieber Ingo.
Sag mal, wer sagt jetzt eigentlich noch die und wer sagt Detlef?
Ah, das ist so lustig, dass wirklich, das, ich glaube, ich habe da selber so ein bisschen Verwirrung gestiftet in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich irgendwann gesagt habe, komm, wir nehmen das die jetzt mal raus, ja, ja. In der Öffentlichkeit, weil erstens stand es ja damals für Dance, ja, ja. Und jetzt stehe ich natürlich noch für Tanz, aber auch für Fitness, für Lifestyle, für Motivation. Man kann es jetzt nicht 1000 Buchstaben dazwischen packen, zwischen Detlef und Soest, so, weißt du. Und deswegen haben wir damals gesagt, okay, das nehmen wir raus. Aber irgendwie ist es so festgesetzt bei den Leuten, dass halt immer noch dieses Die formuliert wird, ja. Weißt du. Und mir ist das eigentlich so ein bisschen egal. Also wer mich die nennen will, nennt mich die. Wer mich Detlef nennen will, nennt mich Detlef.
Ja, und jetzt sitzen wir hier auf deiner Terrasse. Wir haben gerade schon den Krankenwagen gehört. Der war aber nicht für dich, ne? Der ist schon gekommen. Was ist denn los mit dir? Das ist ja echt, du liegst hier so halb vor mir. Ja. Was ist mit deinem Bein passiert oder mit dem Fuß?
Also ich war so clever oder unclever, dass ich... Der Grund dafür sei jetzt mal dahingestellt noch, dass ich versucht habe, Rollschuh zu laufen. Und zwar nicht Inline-Skater, sondern richtig so, weißt du, so Rollschuh-Disco-mäßig. Ja. Und das hat so circa 9 Minuten 30 Sekunden gedauert. Und dann habe ich gelegen und habe mir den Fuß, den linken, aber so unter meinem Hintern verknickt und bin darauf gefallen, dass, man nennt es Weber-B-Fraktion, dass ich jetzt in Gelenkknochen-Doppelbruch habe. Am linken Fuß und musste operiert werden, Platte rein, 7 Schrauben und jetzt so 4-5 Wochen noch mit Gips und mit Krücken.
Tut weh?
Tut nicht weh, nur im Herzen und in der Seele, weil du kannst halt, wenn du mit 2 Krücken und einem Gips unterwegs bist, kannst du dir nicht mal einen Teller Suppe aus der Küche ins Wohnzimmer bringen. Alleine. Krass. Und das ist, also diese Einschränkung, das ist schon wirklich krass.
Es war so lustig, als du die Tür aufgemacht hast, hast du eine Jutetasche um den Hals hängen gehabt, weil du sonst, das brauchst du dann, ne?
Ja, ich habe jetzt wirklich so einen Beutel immer um meinen Hals, wie so ein Känguru. Und wenn ich zum Beispiel unten in der Küche bin, dann packe ich mir da Getränke rein, Teller, Besteck, Essen irgendwie oder eine Kaffeebüchse, so, weißt du, eine verschlossene. Und dann gehe ich mit den Krücken und mit der Jütetüte wieder die Etage nach oben, um dann dort in Ruhe zu essen. Aber ich könnte halt nicht jetzt hier die Flaschen in der Hand haben und die Treppe hochlaufen, weil ich habe die Krücken in der Hand. Also das ist schon, das ist ein Einschnitt in dein Leben. Freunde, wenn ihr euch was brechen wollt, ihr sollt euch gar nichts brechen, aber lieber Hand oder Arm als Fuß. Es ist nicht cool.
Vor allen Dingen, als wir uns zuletzt gesehen haben, hast du noch voller Freude getanzt mit ganz vielen Menschen im Fernsehgarten vor zwei, drei Wochen. Und dann dachte ich eigentlich, dass du mir hier endlich noch mal ein paar Moves beibringst auf deiner Terrasse, aber das müssen wir dann leider verschieben. Bist du jemand, der, wenn sowas passiert, völlig verzweifelt ist oder einfach denkt, okay, ist passiert, dann nehme ich das jetzt an und irgendwie komme ich aus der Nummer schon wieder heil raus?
Also, als die Diagnose kam, also als ich dann beim Röntgen war im Krankenhaus und die gesagt haben, okay, ist ein doppelter Bruch und 5 bis 6 Wochen, habe ich gesagt, Herr Doktor, Sie sagen mir bitte jetzt die Schnellheilungsvariante. Bitte sagen, habe ich wirklich gesagt.
Die Fußballer-Variante.
Ja, ja, original. Ich habe wirklich gesagt, sagen Sie mir bitte jetzt die Fußballprofi-Variante. Ich will das wissen. Ja. Sagt er, bei Brüchen gibt es keine Fußballprofi-Variante. Ja. Das muss heilen, da müssen Schrauben rein, das muss, weil es auch ein doppelter Bruch ist, das braucht. Und in dem Moment war ich wirklich fertig, weil es war ein Tag, bevor meine Familie und ich nach Spanien gehen wollten, 3 Wochen, Fuerteventura, Mallorca, Costa del Sol, dort Events machen wollten, ja, also Tanz- und Fitness-Events und meine Frau Yoga-Events und gleichzeitig eine schöne Zeit haben wollten. Und wir hatten über den Sommer auch Fitness-Shootings, meine Frau und ich zusammen. Also ganz, das sollte ein ganz toller Sommer werden, ein Mega-Sommer. Tja, und dann stehst du da erstmal und denkst so, also gestanden habe ich ja dann nicht mehr gesessen, und denkst du, okay, das ist jetzt alles off.
Ja.
Und das war schon für den Moment hart, aber danach habe ich relativ schnell gesagt, okay, du kannst es jetzt eh nicht ändern, jetzt versuch, dass die Heilung so gut wie möglich funktioniert, ja, dass es so schnell wie möglich geht und dann ist gut. Da hat meine Frau mich wirklich gelobt, die hat echt gesagt, Schatzi, also früher warst du anders, da hättest du dich Ewigkeiten aufgeregt und gesagt, es muss doch eine Lösung geben, dass du da heute jetzt so ruhig bist, Respekt. Da dachte ich, so war ich früher so schlimm.
Ja, ich meine, ich habe auch gehört im Vorfeld, sagt hier eine Tante von uns in Berlin, sagt, du fährst zum Die, ist der nicht immer so kaserntonmäßig und kommandiert der nicht immer alle so rum und wird so laut und so? Ich sage, nee, ich glaube, der hat sich verändert und das bestätigt das jetzt, oder? Du bist schon anders geworden.
Ich bin anders geworden, aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass dieses Kasernenhof-Klischee schon von Leuten, die einen nicht kennen, sehr gerne benutzt wird, ja, weil es so auf dem Punkt ist. Also einer, der auch damals mal 2-mal hingeschaut hätte, hätte schon damals erkannt, okay, der ist streng, aber der ist auch wirklich voller Liebe und Empathie für die Menschen, mit denen er arbeitet. Das ging mir ja immer und geht es mir auch heute noch um den Erfolg für die Leute, mit denen ich ins Coaching gehe. Aber nichtsdestotrotz, du bist ja jetzt auch Vater, nach 3 Kindern, oder schon bei der ersten Tochter eigentlich, ist mir stark aufgefallen, dass ich ruhiger geworden bin. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass für mich war Vater werden und Familie gründen immer extrem wichtig, das so als Ziel im Leben für mich zu verwirklichen.
War für mich genauso.
Oder?
Ja.
Und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist gut. Jetzt, du hast deine Familie, uns geht es auch insgesamt ganz gut und jetzt kannst du ein bisschen ruhiger werden. Und das habe ich wirklich auch gespürt.
Ja, aber obwohl bei Kindern, ich merke das jetzt beim ersten, du hast ja schon Momente, wo du an deine Grenzen kommst. Ja, und wo du denkst, ey, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das ist ja jetzt wohl. Und auf der anderen Seite wieder so ein Moment, ich habe es im letzten Podcast, habe ich schon gesagt, wenn du dann mal richtig vollgekotzt wirst oder so, ja, oder angepinkelt, das regt dich dann nicht mehr auf. Ja? Aber wenn der Kleine jetzt so in Diskussionen geht oder plötzlich einen haut oder kratzt, was bei Kindern ja vorkommt, ja, nicht aus mangelnder Liebe, sondern da müssen die Emotionen einfach raus. Das zu begreifen, das dauert bei mir. Ja?
Ja, ich sage, letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Bekannten auch darüber, weil die hat gesagt, ja, und manchmal rege ich mich über meine Kinder auf und dann sage ich wirklich, ach, die gehen mir auf den Zünder. Und dann ist mir das so unangenehm. Dann sage ich zu ihr, du, muss hier nicht unangenehm sein. Eltern, die sagen, bei mir ist mit meinem Kind und mit meinen Kindern immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, die lügen. Also ich kenne keine Eltern, inklusive mir, die nicht mal sagen, ey, heute sind die mir aber wirklich auf den Zünder gegangen. Ja. Ich glaube, das gehört wirklich dazu, wie auch bei uns. Wir sind ja wahrscheinlich unseren Eltern auch auf den Zünder gegangen. Und insofern glaube ich, dass das kein Mangel an Liebe ist, wenn man sich auch über seine Kinder mal aufregt.
Das glaube ich. Dass Familie bei dir so einen hohen Stellenwert hat, hängt natürlich auch ein bisschen mit deiner eigenen Geschichte zusammen, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, das ist interessant, weil genau in dem Augenblick, wo ich gerade den Satz gesagt habe, naja, wir waren bei unseren Eltern, sind denen ja wahrscheinlich auch auf den Zünder gegangen, ist bei mir natürlich gleich im Kopf hochgeschossen, okay, Detlef, eigentlich hattest du ja keine Eltern. Also ich hatte eine Mutter bis zum 9. Lebensjahr, ja, dann bin ich ja ins Heim gekommen, weil sie schizophren und manisch-depressiv war und als ich 13 war, ist sie gestorben und mein Vater war nie da.
Du hast ihn kennengelernt, da warst du schon erwachsen, kurz
genau,
vor seinem Tod.
Genau, ne? Da war ich 34, ja. Ja, als ich ihn kennengelernt habe, nach Ghana geflogen. Und in dem Augenblick, als ich gerade gesagt habe, naja, wir sind unseren Kindern, unseren Eltern wahrscheinlich auch auf den Zünder gegangen, dachte ich so, naja, ich bin eher den Heimerziehern auf den Zünder gegangen, ja? Weil ich ja im Heim war.
Aber war das für dich dann schon so wie eine Familie, das Heim? Und die Erzieher so ein bisschen Elternersatz, zwangsläufig?
Ja, ich glaube, so zwangsläufiger Elternersatz. Aber ich glaube, heute rückblickend, wenn dein familiäres oder ein elterliches Umfeld so eine Schieflage hat, wie bei mir damals, also ich meine, ich habe ja, als ich 4 Jahre alt war und aus dem Kindergarten, damals Kita, nach Hause gekommen bin, habe ich ja das erste Mal meine Mama in der Küche gesehen, reglos am Boden liegen, lauter Tablettenschachteln und Alkoholflaschen drumherum, wo sie versucht hat, sich selbst umzubringen. Mhm. So, und wenn dann auch dein Vater als starker Part vielleicht, ja, nie da ist, dann kriegst du natürlich selber auch eine Schieflage. Mhm. Ja. Also was will ich sagen? Ich glaube, dass meine Verhaltensweisen von damals und vielleicht auch teilweise als Erwachsener dem Selbstschutz dienten, an dieser Situation nicht kaputt zu gehen. Mhm. Also eine Heimatzieherin hat mir zum Beispiel, Frau Schenkies, die hat mir erzählt, als ich sie als Erwachsener mal wieder getroffen habe, naja, schon damals, Detlef, als du 9 warst und zu uns ins Heim gekommen bist, hast du immer versucht, mit den anderen Heimkindern zu tanzen. Ja, du hast nach Bruttosozialprodukt von Spider Murphy Gang hast du
Geiersturzflug
oder Geiersturzflug, entschuldige, hast du Choreografien gemacht. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, einfach um den Schmerz, den du in dir hattest, ja, nicht sichtbar zu machen. Also weißt du, so ein bisschen die gute Laune, den Clown spielen, den Animateur für die anderen. Ja. Um nicht in die Situation zu kommen, dass die anderen vielleicht sich auf deinen Schmerz konzentrieren oder den, den plötzlich sehen können.
Nicht angreifbar sein, ne?
Ja, nicht angreifbar ist ein guter Begriff. Ja. Genau.
War dann auch relativ schnell klar, dass das eine berufliche Bahn für dich sein würde, tanzen und mit Menschen arbeiten, mhm, und genau das später auch sozusagen zu seinem Arbeitsalltag zu machen? Wann war das bei dir als Gedanke im Kopf?
Ja, das war ja natürlich dieses, als ich mit 12 Jahren Michael Jackson im Osten, im Kinderheim, um 0:01 Uhr im ZDF im Fernsehen gesehen habe. Ja, mit Thriller.
Das war der
Der Tag. Das, mhm, oder die Nacht. Ja. Ja, wo für mich klar war, ich möchte gerne tanzen. Vorher habe ich nur Fußball gespielt, tanzen fand mich doof beim Tanzen. So, wenn wir mal so in der Kinderdisco, Schuldisco, ja, so Aula irgendwie, doof. Aber da wusste ich, okay, das will ich. Ich will gerne so sein wie dieser Michael Jackson-Typ. Ja, das, mhm, war in mir so ein Feuer. Der war so cool, die Mädels haben den gemocht, der konnte so toll tanzen. Der hatte gefühlt alles, was ich nicht hatte mit 12 Jahren, weißt du? Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Und das machst du ja am Anfang nicht, weil du eine berufliche Orientierung darauf hast, sondern das hat mir Spaß gemacht. Das wurde eine Leidenschaft. Und was für mich das Wichtigste war, ich habe plötzlich zum Beispiel in der Schule Wertschätzung und Anerkennung bekommen von den anderen Schülern, wenn ich dann auf der Schule auf dem Moonwalk gemacht habe oder, ja, irgendwie getanzt habe. Ja? Vorher haben die immer das Heimkind gesehen. Ja, da ist der aus dem Heim. Wir waren 4 aus unserem Heim, die in der öffentlichen Schule waren. Und dann plötzlich war es der coole Detlef, der so ein bisschen so tanzen konnte wie Michael Jackson. Und diese Wertschätzung / Liebe und Sichtbarkeit, die ich plötzlich hatte, die hat mich natürlich unterbewusst motiviert, weiterzumachen, weil, wie jeder andere Mensch, man natürlich mehr davon will. Ja. Also das war am Anfang eher so mein Motor, in die Wertschätzung, in die Sichtbarkeit zu kommen.
Hattest du aufgrund deiner Herkunft und dadurch, dass du im Heim warst, auch Probleme in der Schule? Also was jetzt Hänseleien angeht und sowas, oder war das dadurch, dass du eben auf einer anderen Ebene performt hast und Wertschätzung erfahren hast, eigentlich nicht mehr so dann das große Thema?
Naja, also das mit dem Heimkind war schon, bis ich dann angefangen habe zu tanzen und danach auch noch teilweise, ja, das war jetzt nicht so schwarz-weiß, dass von einem Tag auf den anderen alle mich mochten. Ja. Nur weil ich irgendwie mal ein bisschen getanzt habe. Aber am Anfang war das schon gefühlt tagtäglich irgendwie so im Gespür von mir. Okay, die wertschätzen dich weniger. Kann mich auch gut daran erinnern, ich hatte, als ich das erste Mal zur Klassenfahrt war, mich in so ein Mädchen verliebt und die auch in mich. Ja, ich sag jetzt den Namen bewusst nicht, aber und das war alles ganz toll und super und wir waren sehr nah. Und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren. Ich weiß noch, war am Bahnhof Lichtenberg in Berlin. Und da haben ihre Eltern sie abgeholt und bis dahin, ich weiß gar nicht warum, haben wir nie darüber gesprochen, dass ich keine Eltern habe, also dass ich im Heim bin. Und da ist es dann plötzlich, als wir da gekommen sind und uns Kinder, uns Heimkinder dann die Erzieher abgeholt haben, plötzlich wurde das sichtbar. Und danach hat sie sich nie mehr gemeldet.
Ja.
Das war natürlich so in mir drin wieder so ein Ding. Okay,
so ein Stich, ne?
Ja, du bist also irgendwie weniger liebenswert, weil du, wofür du nichts kannst, im Heim bist. Ja, was will ich damit sagen? Klar, das macht schon was. Aber alles, was dich nicht kaputt macht, ist ein doofer Spruch, aber macht dich wirklich auch stärker. Ja. Und das kann ich für mich sagen. Ich glaube, dass diese Heimzeit mir in gewisser Art und Weise auch den Panzer geschaffen hat, um dann als Erwachsener durchs Leben zu gehen.
Ja. Hat es auch natürlich deine Bilder von Familie oder so mitbestimmt, oder? Welches Bild hat man dann von sich als Vater oder wie will ich sein als Mitglied einer eigenen Familie, wenn ich das so nie erlebt habe, oder? Wahrscheinlich hat man dann auch viel höhere Ansprüche an sich als Vater, wenn man den eigenen Vater nie so richtig erlebt hat, könnte ich mir vorstellen.
Naja, das war immer so, ich kann mich daran erinnern, wenn ich in Interviews gefragt wurde, als dann meine damalige Partnerin mit unserem ersten Kind schwanger war, mit Chani, gefragt wurde, ja, was machen Sie denn anders als Ihr Vater und so, sag ich, na, ich werde für meine Kinder da sein.
Ja.
Und mein großes Ziel ist es, meinen Kindern in ein heiles Familien- und Elternumfeld, ein heiles Zuhause zu geben. Wo ich ja dann auch, muss man ehrlich sagen, aus meiner Sicht damals grandios gescheitert bin, als dann die erste Beziehung auseinanderging und meine beiden ersten Kids dann doch im Patchwork-System sozusagen gelandet sind, ja. Da habe ich sehr, 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 sehr lange ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte, okay, hier bist du brutal gescheitert. Du wolltest für deine Kinder da sein und jetzt schaffst du es eigentlich nicht. Aber relativ kurz danach habe ich festgestellt, dass ich dann plötzlich viel mehr für meine Kinder da war. Weil die Momente, die ich dann mit ihnen hatte und die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten, war ich viel präsenter. Ja? Das kennst du vielleicht auch, Ingo, ja? Dass man manchmal das Kind kommt und man macht irgendwas auf dem Handy oder ähnlich. Und das hat plötzlich so dann nicht mehr stattgefunden, weil ich dann die Zeit mit meinen Kids so gut wie möglich nutzen wollte.
Wie alt sind die heute?
Meine süße Shani ist jetzt 16, ist jetzt ein Jahr nach Amerika gegangen.
Ach cool.
Geht dort aufs College. Und auf die bin ich wirklich ganz, ich bin auf alle meine Kinder saustolz. Aber auf sie auch, dass sie diesen Schritt geht und diesen Mut hat. Carlos wird 15 jetzt, mein Sohn. Der ist auch total für sich autark. Ist ein Fußballer, der lebt Fußball 24 Stunden am Tag mit seinen Kumpels. Also Mama, Papa sollen für Essen sorgen und auch ein bisschen lieb haben, aber ich will Fußball spielen. Ja. Ja. Und Ayana, die Kleinste, die ist jetzt 12, die macht Kickboxen, auch sehr gut.
Ach, krass.
Ja, ja. Also, zierliches Wesen, so wie meine Frau, weißt du, macht aber Kickboxen. Und na gut, die erlebt natürlich beides. Die erlebt im Grunde genommen das elterliche Haus eines Einzelkindes und aber auch natürlich das Zusammensein, die Großfamilie. Ja.
Ja. Ja, cool. Aber tanzen macht keiner von denen. Oder die können alle tanzen, aber wollen das nicht professionell angehen, oder?
So könnte man es eher sagen. Also Shani, und da bin ich sehr froh, als wir uns gesehen haben im ZDF-Fernsehgarten.
Genau.
Da waren ja zwei Profitänzerinnen dabei. Eine blonde, hast du gesehen, und eine etwas dunkelhaarige, braunhaarige. Und das ist Shani.
Ah, alles klar.
Die hat also nochmal, da haben wir nochmal einmal, nicht weil sie meine Tochter ist, sondern weil sie es einfach sehr gut kann.
Ja.
Da hatten wir nochmal einen Fernsehauftritt miteinander. Und das war natürlich toll für mich.
Ach, krass. Ja,
das war das, weil kurz danach ist sie dann nach Amerika gegangen. Und das hatten wir nochmal für uns so als Erlebnis.
Ja, ich muss ja jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte höre mit Amerika, irgendwie muss ich daran denken, dass mein Vater mir immer gesagt hat, willst du nicht jetzt mal ein Jahr Amerika machen als Austauschschüler? Ja. Das täte dir gut. Und wir aber als Kinder so oft umgezogen sind, weil mein Vater Bundeswehroffizier war, jedes Jahr woanders, dass ich gesagt habe, nee, ich will da nicht hin und ich habe da irgendwie keinen Bock. Und im Nachhinein denke ich mir manchmal, oh Mann, das, wenn du mal gemacht hattest, was wäre dann mit deinem Leben passiert? Ne? Weil als ich dann für einen Monat nach New York gegangen bin, vor jetzt mittlerweile 3 Jahren, das hat doch mit meinem Leben ziemlich viel gemacht.
Krass, ne? Oder?
Ja.
Also was so steht, also New York ist auch für mich so ein Ding gewesen, wo ich habe am Times Square gestanden und dachte so, okay, alles klar, irgendwas verändert sich jetzt bei mir.
Genau.
Ist wirklich so, das ist so plakativ.
Ja, ich war ja früher oft als Tourist da und dann aber mal da zu wohnen und sich mal eine Wohnung zu nehmen für 4 Wochen und einfach mal zu gucken, was mit deinem Leben passiert, das war schon echt mega interessant. Vor allem, weil da jeder halt irgendwas macht. Mhm. Und weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, wie das ist, wenn du mit irgendwelchen anderen Menschen zusammen trainierst oder Workshops machst oder so, und da so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und alle anderen sagen, ja, mach was, ja. Und du Zuspruch bekommst und nicht so wie in Deutschland es oft ist, dass alle sagen, ey, ja, was machst du denn da jetzt? Was soll denn das jetzt?
Ja, es gibt so, ja, ne? es gibt ja, finde ich persönlich, so zwei Phänomene, die leider nicht so, finde ich persönlich, nicht so schön sind in Deutschland. Oder wie wir sagen würden, die verbesserungsfähig sind. Und da ist Amerika anders. Das eine ist die Neidgesellschaft, das ist halt brutal. Ja.
Obwohl ich sagen muss, entschuldigen, dass ich da gleich reingrätsche, dass ich davon auch nicht immer frei war. Ne?
Dass du das behaupte ich auch nicht.
Leben, dann denkst du, oh Mann, warum jetzt schon wieder der und so. Aber das ist glücklicherweise bei mir ein Teil der Vergangenheit.
Ja, aber das ist, also ich nehme mich davon auch gar nicht aus, weißt du. Also ich hatte auch lange Zeiten, wo ich so dachte, warum hat der jetzt den Job und ich nicht? Ja. Weißt du, der ist doch gar nicht besser als ich. Aber man hat es natürlich auch selbst sehr viel erlebt. Also das ist das eine Phänomen. Und das andere ist dieses den Erfolg verhindern oder kleinsprechen. Weißt du, so, wenn jemand sagt, okay, pass auf, ich werde jetzt abnehmen, ich will in 5 Monaten will ich 10 Kilo abnehmen, dass die Leute nicht sagen, ey, geil, los, zieh durch, du schaffst es, sondern so, ah, jetzt übernimm dich doch mal nicht. Also erstens, du musst doch gar nicht abnehmen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so bei den Menschen, dass die Angst davor haben, unterbewusst, dass das die Ziele, die sich andere Menschen stecken, dass sie die wirklich erreichen und dadurch ihre Untätigkeit, ja, derjenigen, die versuchen, es zu verhindern,
noch krasser ist,
in die Sichtbarkeit kommt, ins Gefühl kommt, oh, der hat es geschafft, scheiße, ich habe das nicht geschafft oder ich schaffe das nicht. Weißt du, wie ich meine? Und das ist in Amerika anders. Da wirst du gepusht, wenn du irgendwelche Ziele formulierst.
Und da ist auch egal, ob man es am Ende erreicht oder nicht, weil die dann sagen, oh, er hat es wenigstens probiert.
Genau.
Und wenn das nicht geklappt hat, dann probiert er jetzt irgendwie was Neues. Ja?
Genau.
Was ich ja so interessant finde bei Zielen, die man sich steckt und die man versucht zu erreichen, dass man manchmal Dinge erreicht, von denen man damals nicht geglaubt hätte, dass man es irgendwie schaffen könnte. Also wenn mir jemand mit 14, 15 erzählt hätte, dass ich irgendwann mal beim Fernsehen arbeite oder dass ich irgendwann mal die Leute, die ich als Kind irgendwie cool fand, wirklich kennenlernen könnte
in der Show,
die ich moderiere und so, da hätte ich auch gesagt, ja, weil also die Scorpions interviewen, das wäre ja als 14-Jähriger, als ich mir irgendwie die Worldwide Live gekauft habe und mir hätte jemand gesagt, dass ich irgendwann mit Klaus meine WhatsApps austausche und mit ihm zum Mittagessen gehe, hätte ich gesagt, ja, sag mal, spinnst du? Ja,
und
aber es gab's geht
dann,
auch viel mehr.
Aber gab es dann Damen, also gab es zum Beispiel auch ein Kollege von uns, Matthias Killing,
ja
kann mich ein guter Freund von mir, der hat damals gesagt, der hatte, ich glaube, der hat irgendeine Sportshow gesehen oder ähnlich als Kind und wusste dann, er will unbedingt Moderator werden. Als er diese Show gesehen hat, das wollte er irgendwann, ich kann ja nicht mehr sagen, was das war, Eurosport, was auch immer. Ja? So, das heißt, das war bei dem so der Knackpunkt. Bei mir war es, dass ich Michael Jackson gesehen habe. Ja. Gab es da sowas bei dir?
Bei mir war es, glaube ich, dass ich irgendwie als Kind immer nach Hause gerannt bin, um Thomas Gottschalk im Radio zu hören. Nach der Schule sind wir heimgerannt, weil dann gab es die B3 Radioshow und ich wollte unbedingt da moderieren und es gab eine Sendung, die hieß die Schlager der Woche, die habe ich immer mit Kassettenrekorder zu Hause mitgeschnitten und dann meine eigene Sendung produziert mit 2 Kassettenrekordern und einem Kumpel. Und die wollte ich unbedingt moderieren. Und hab die dann auch 10, 15 Jahre später, habe ich die eben moderiert
im Bayerischen Rundfunk
und saß
krass
dann in dem Studio und hab's in echt gemacht. Und das war schon irgendwie sehr, sehr krass. Und was noch krasser war, da gab's einen Radiomoderator in Bayern, der später auch viel Fernsehen gemacht hat, Fritz Egner.
Mhm.
Der hatte die Formel 1 Live-Show und ging dann in große Hallen oder in die Aula von irgendwelchen Schulen oder war bei uns in Ebern am Gymnasium und hat im Prinzip Musikvideos angesagt auf der Bühne und dann kamen die Musikvideos und wir haben uns alle gefreut, dass der
Radio-Crack
da war und danach hat er Platten rausgeworfen und die unterschrieben. Ich habe eine Platte von Kiss gefangen. Und vor 1,5 Jahren war ich da mit meiner Frau auf einem KISS-Konzert und dadurch, dass ich den Lea Award unter anderem seit Jahren moderiere, kenne ich den Veranstalter von KISS und er hat gesagt, kommt hinter die Bühne und sagt mal Hallo und habe dann ein Foto mit KISS gemacht.
Krass.
Und dachte dann zurück, dass ich irgendwie in der 5. Klasse eine KISS-Platte gefangen habe, unterschrieben von Fritz Egner. Und irgendwann mache ich Fotos hinter der Bühne mit KISS und denke, oh, ey, wie kommst du da hin? Und als ich jetzt mein Buch schrieb, Hilfe, ich bin zu nett, und auch nochmal so über mein Leben nachgedacht habe, dass ich immer viele Dinge, von denen man nicht dachte, dass die passieren würden, sind dann irgendwie einfach passiert. Auch, dass ich irgendwie volle Kanne 20 Jahre lang oder über 20 Jahre moderiert habe. Das war ja auch eine Sendung, von der ich in der Zeitung gelesen habe, wo ich dachte, oh, das wäre eigentlich, das ist ja prädestiniert, das könnte ich eigentlich mal moderieren. Und irgendwie ein Jahr später moderiere ich es plötzlich. Den Lea Award, davon hatte ich in der Zeitung auch gelesen, dass da irgendwie die Top-Veranstalter ausgezeichnet werden. Da hatte ich mir für jemanden, der immer früher sich mit selbstgebauten Backstage-Pässen zu einem Konzert gemogelt hat, wäre es doch geil, die Oscar-Verleihung der Veranstalter zu moderieren. Und dann irgendwann, ein paar Jahre später, war es dann so. Ne? Also immer Dinge, wo ich dachte, ah, das wäre es eigentlich, und die dann wieder vergessen hatte, die sind dann plötzlich passiert.
Aber ich glaube wirklich, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch mein Leben, das, was du gerade erzählst, ich glaube fest daran, dass die Dinge in unserem Leben immer zweimal passieren. Erst in unserem Kopf und dann in unserem Leben. Also was will ich damit sagen? Die Dinge, die wir visualisieren, die wir bewusst oder unbewusst vor unserem geistigen Auge als Ziel formulieren, weil wir uns einfach vorstellen, dass wir, ich wollte zum Beispiel der bekannteste Choreograf Deutschlands werden.
Naja, das ist ja wohl mehr als gelungen.
Das habe ich schon, gesagt, da habe ich mit meiner damaligen Freundin in Köln in irgendeinem Hotel gelegen, kein Schwein kannte mich, und sagte sie, hast du eigentlich ein Ziel so als Tänzer und Choreograf? Sag ich, ich möchte gerne der bekannteste Choreograf Deutschlands werden, ich möchte gerne beim Dom, das war ja damals ein wichtiges das Riesending, möchte dort die meisten Künstler haben, und das war meine Idee, das war meine Vorstellung, ja, und das war ja dann auch so, ich habe dann bei einem Dom 23 Künstler waren da, 13 davon haben wir betreut mit 52 Tänzern, also das hat danach auch nie mehr irgendjemand irgendwie erreicht.
Der Schritt von demjenigen, der Michael Jackson im Fernsehen sieht und dann ein bisschen Moonwalk im Pausenhof macht, bis zu demjenigen, der so viele Künstler coacht und begleitet auf ihrem Weg vom Studio rauf auf die Bühne. Das ist ja noch ein weiter. Ich weiß ja von Bekannten.
Oh, lachst du das so? Jetzt bin ich ja gespannt.
Sagen wir so, ich hatte mal eine Freundin, die war auch Model zu Wendezeiten und dann im Osten gab es ja so Modenschauen, die tourten.
Das habe ich auch gemacht.
Und, genau, und von der weiß ich, dass du damals immer Michael Jackson gemacht hast, so eine Jackson-Show.
Genau.
Und dann sind die Models rauf und runter gelaufen, ne?
Genau. Ja. Wir hatten zwei, also ich war damals bei einer dieser DDR-Modenschau-Gruppen. Da gab es ja nur, ich glaube, 12, mehr durfte es nicht geben, und die haben dann immer so eine staatliche Einstufung bekommen. Ja. Du musstest also deine Show erst einer staatlichen Kommission vorspielen, und dann haben die gesagt, du darfst dafür pro Person 35 DDR-Mark nehmen, du darfst dafür so und so. Das wurde genau eingestuft. Ja. So, und wir waren also, Mode Express Berlin hieß es damals, waren eine der Gruppen. Und das war damals schon so, dass das nicht nur Catwalk war, sondern irgendwie auch so eine Show. Das war ja Entertainment, ja.
Genau.
Bei Betriebsfesten zu Silvester
und so weiter. Gemacht,
ne? Stadtfeste, wir sind richtig unterwegs gewesen. Nicht mit VW Multivan, sondern mit Barkas. Weißt du, so durch Ostdeutschland gebrettert. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gemodelt, parallel dazu getanzt. Und irgendwie kam das aber alles auch symbiotisch gut zueinander, ja, das hat mir alles, ich habe dann später mal nach der Wende eine Model School auch gehabt, ja, also habe Models ausgebildet, parallel dazu habe ich meinen Tanz gemacht, und all das wirkte sich eigentlich immer irgendwie positiv auf das, was später irgendwie kam in meinem Leben.
Aber wie hat sich denn das mit dem Choreografieren für Künstler und Stars entwickelt, die mit irgendwelchen Singles durch Fernsehshows getourt sind oder irgendwelche Bühnenshows eben gemacht haben? Wer war der Erste oder die Erste, mit der du gearbeitet hast, wo du plötzlich das machen konntest, was du immer wolltest?
Also es ist so lustig, weil die Erste, glaube ich, für die ich choreografiert habe, die auch eine Künstlerin war, mit CDs und so, hieß Kerstin Rotscher. Kerstin Rotscher war schon zu DDR-Zeiten eine Künstlerin und dann nach der Wende aber auch. Und da haben mein damaliger Freund John und ich, wir haben für die dann getanzt. Kleine blonde Frau, deutsch gesungen, also so Schlager, und wir haben dahinter getanzt. Und dann kam irgendwann die nächste Künstlerin oder eine der nächsten Künstlerinnen, kann ich mich dran erinnern. Und zwar habe ich dann angefangen, im Ballettzentrum am Kudamm-Carré zu unterrichten, als Hip-Hop-Coach einfach.
Also du hattest jetzt keine Ballettausbildung oder so, sondern nee, du warst sozusagen der Mann, der von der Straße kommt
genau.
und tanzen kann.
Genau, wo dann andere auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, den wollen wir gerne, dass er bei uns unterrichtet. Und da haben mich dann halt auch andere Choreografen oder auch andere Tänzer gesehen. Und dann hatte ich plötzlich eine Künstlerin, also es war eine meiner ersten, das erzähle ich, weil wir sie alle kennen, die hieß damals Junior und hatte einen Vertrag bei Sony, da war sie 14. Und dann habe ich angefangen, für die zu choreografieren, ja. Und das, was immer gut bei mir funktioniert hat, war, dass ich die Choreo gemacht habe, eine gute, trendige Choreo. Ich habe die Tänzer dazu besorgt, habe die Trainingsräume organisiert. Ich habe organisiert, dass die dann mitten im Auto auch entsprechend zu der Fernsehshow gekommen sind. Also bei mir gab es das Komplettpaket. Und das vor 22 Jahren gab es das nicht in der Plattenfirmenbranche. Ja, heute wäre das unvorstellbar, aber da musste der Produktmanager sich Tänzer suchen, Probenräume suchen, gucken, wer macht die Kostüme.
Im Zweifelsfall hatte der vom Tanzen gar keine Ahnung und Horror. Kannte auch keine Tänzer. Ja.
So, das heißt, ich konnte also dieses Komplettpaket, das mal vorgegriffen. Und dann habe ich für Junior gearbeitet, es war eine schöne Zeit und Junior ist Ella Endlich.
Ja, krass.
Ja. Und dadurch, dass ich halt dieses Gesamtpaket hatte, hat sich das relativ schnell in den Plattenfirmen BMG, Sony, Universal, Polydor damals, hat sich das so rumgesprochen. Und dann haben die gesagt, okay, da musst du nur anrufen einmal, sagst dem, was du brauchst und der macht es. Und dann hatte ich auch irgendwann meinen ersten Nummer 1 Hit mit Eiffel 65, I'm Blue damals, weißt
Blue,
du? I'm Blue, da bediba, du da, so das hier, ja. Und habe innerhalb von 48 Stunden das alles gebaut dann damals. Da rief mich Philipp Eisenberg damals von BMG an und sagte, Detlef, wir haben so einen italienischen Act, die kommen jetzt ganz kurzfristig nach Deutschland, die sind da schon auf 1, wir glauben, die gehen ja auch auf 1, aber du musst die übermorgen, müssen die bei Top of the Pops in Köln auf der Bühne stehen mit einer kompletten Show, mit einem drum und dran, mit Tänzern, mit Kostüm, muss alles spacig sein und so, das war ja immer so spacig bei Alpha 65.
Und dann hast du das alles organisiert?
Und es war am Telefon und es war an meinem Geburtstag, an dem 2. Juli rief der mich an und ich saß gerade mit meiner Freundin im Café und wir haben so ein bisschen einfach es uns gut gehen lassen und rief er an, sagte, geht es? Innerhalb von 48 Stunden und eigentlich geht es nicht.
Ja.
Eigentlich geht es nicht oder zumindest ging es damals nicht eigentlich. Und ich habe gesagt, ja, kriege ich hin. Und dachte nur in dem Augenblick, alte Scheiße, wie sollst du das machen? Ja? Hab aufgelegt und dann war der Geburtstag vorbei und dann haben wir halt 48 Stunden Gas gegeben. Also alles organisiert, alles zusammengezogen und dann hat es funktioniert. Und das waren immer so kleine Dinge, die sich dann in der Branche rumgesprochen haben. Ja, der ist schnell, der bringt es auf den Punkt, der ist unkompliziert.
Aber warum hast du denn nie so einen eigenen Act gemacht?
Hatte ich doch.
Aber jetzt keinen großen Hit, oder?
Naja, wir waren immer an Platz 17 der Charts.
Naja,
aber wie hieß das dann? Das hieß Die Nation damals.
Ach so, stimmt, ja.
Ja. Und ich habe mich da wirklich, Universal Music sagte, ja, wir wollen unbedingt mit dir, Detlef, wir wollen unbedingt mit dir ein Act machen. Und ich habe gesagt, ich werde nicht in Castingshows sitzen und den Leuten sagen, macht nur Dinge in der Öffentlichkeit, die ihr auch wirklich könnt.
Und dann
stelle ich mich selber hin und versuche irgendwie zu singen. Ja. Sag, wenn wir ein Act machen, wo ich nur 5, 6, 7, 8 oder Pam, Pam, Pam oder Gotta Be You oder so machen muss, ja, so das, was ich im Tanzraum im Grunde genommen mit den Leuten spreche, dann können wir das machen. Und daraus ist dann Die Nation geworden. Also ich habe nie gesungen, gesungen haben immer andere Frauen, aber ich habe halt 5, 6, 7, 8 oder Let's Go. So eine Sache halt immer ein bisschen scootermäßig wahrscheinlich.
Aber hat auch Spaß gemacht.
Aber auch schön. Das sind ja alles so schöne Erinnerungen, die du irgendwann hast, die du auch deinen Kindern, ob sie es sehen wollen oder nicht, dann gerne mal zeigst.
Ja, ich bin ja wie viele andere natürlich durch Popstars mit dir intensiver in Berührung gekommen. War das auch so eine Geschichte, die sich ganz natürlich entwickelt hatte? Wo die dann auch sagten, naja, wenn wir ja hier eine Gruppe zusammenstellen, wäre es ja nicht schlecht, einen zu haben, der gleich die Choreos macht und gleich aussucht, wer dann irgendwie tanzen kann. Ne?
Fast so, so war es fast. Es war ja ein Lizenzsystem, Popstars aus Neuseeland damals. Und da gibt es ja dann immer so eine Checklist, ja, was braucht dieses Konzept? Und da stand natürlich irgendwo, da stand, braucht drei Juroren, braucht einen Vocal Coach, braucht einen Choreograf. So, und dann hat die Firma, Tresor TV damals, natürlich in Deutschland und darüber hinaus geguckt, Choreografen. Und ich hatte zu der Zeit gerade, ich hatte Sarah Connor, ich hatte Jeanette Biedermann, ich hatte Yvonne Katterfeld, wie gesagt, die heutige Ella Endlich und viele andere, ja, Eiffel 65 und so weiter und so fort. Und deswegen kamen die Leute eigentlich automatisch mit auch auf mich und haben gesagt, hier, guck mal, der macht relativ viele Künstler und das funktioniert immer gut, ruf doch bei dem mal an. Neben tausend anderen, die sie bestimmt angerufen haben. Und dann bin ich irgendwann nach München geflogen zu der Produktionsfirma, habe mich mit denen unterhalten. Mit Christiane heute Knaub, damals noch Lehrmann, die ja auch Voice seit 1000 Jahren macht. Ja,
die Frau von Herbert Knaub, dem
Schauspieler. Die Frau von Herbert Knaub, genau. Wir haben gerade jetzt halte ich fest, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Und weißt du warum? Weil sie genau den gleichen Bruch hat wie ich.
Ah nein.
Die hat mir jetzt auf Instagram bei mir gesehen, ja. und hat mir dann ein Foto geschickt von ihrem Gips. Und wir dachten so, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und da sind wir auch nochmal so ein bisschen in die Erinnerung gekommen von damals. Und die sagte dann, ja, der gefällt mir ganz gut, der kann auch sprechen und so irgendwie, sieht vernünftig aus, den nehmen wir.
Ja, war ja auch eine gute Truppe dann mit Dieter Falk und so.
Na, Dieter Falk kam ja wesentlich später erst dazu. Der No Angels war damals Simon Angel, eine MTV-Moderatorin, Rainer Mooslehner von der Polydor.
Stimmt.
Und dann Mario Mendritzky.
Das war ein Manager,
so,
ne?
Ein Manager, so, ja. Weil in der ersten Staffel, dürfen wir nicht vergessen, war ich ja nicht Juror. Da war ich ja Choreograf, hab aber mich gleich wie ein Juror aufgeführt.
Das war. Aber das war, Monroes war dann mit Dieter, ne?
Monroes war mit Dieter.
Ja, einer meiner mittlerweile fast ältesten Freunde.
Ja? Also Monroes war mit Dieter und Dieter hat danach auch nochmal eine Staffel gemacht. Ein wundervoller Mensch. Also den mag ich sehr und auch seine Familie. Seine Kids, seine beiden Jungs waren ja damals noch total klein und jetzt habe ich letztens ein Foto von denen gesehen. Die sind ja junge Männer.
Ja, und Paul produziert ja mittlerweile DJ Ötzi, Marie Rhein, keine Ahnung, alle möglichen. Ja, ist ja auch in die Musik gegangen. Von daher sieht man schon, dass Gene was mit Kindern machen. Aber du denkst immer noch gerne an diese Popstars-Zeit zurück, oder?
Ach,
weil es für dich natürlich auch nochmal schon ein schöner Push in diese Öffentlichkeit war. Ne?
Genau, also Popstars war schon ganz klar so der Push in die Öffentlichkeit. Und ich meine, wir waren ja die erste Castingshow in ganz Europa. Ja, mit Popstars damals. In Deutschland, Popstars war die erste Castingshow in Europa. Alles andere kam danach. Und das war natürlich für uns. Also ein krasses Gefühl, weil wir wussten ja in dieser ersten Staffel, wir wussten nicht, was daraus wird. Ja. Wir haben eine TV-Show gemacht. Ich habe einen Anruf bekommen, wie gesagt, und mir wurde gesagt, hier, wir machen hier eine TV-Show und kannst du auf Mallorca 28 Mädels über 14 Tage trainieren?
Das ist selbstverständlich.
Genau, oder ich gesagt, das ist jetzt easy. Also das ist ja so. Keiner von uns wusste, dass da so ein Hype draus werden würde.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich schön, heute auch sagen zu können, rückblickend, ich war da am Anfang mit dabei und ich durfte auch bis zum Ende mit dabei bleiben.
Und das sind ja wirklich am Anfang auch Acts gewesen, die über die Jahre Bestand hatten und, und nicht heute da und morgen wieder weg waren. Das finde ich irgendwie bei Castingshows so interessant. Je länger es die gibt, umso, ich weiß nicht.
Austauschbarer werden die erfolgreich sind.
Ist oder so. Es sind irgendwie Leute, die sich bewerben, die denken, ah ja, da wäre ich jetzt da und danach läuft es von alleine. Michael Schulte hat das ja auch in der letzten Podcast-Ausgabe erzählt. Dass du natürlich so eine Castingshow nutzen kannst, aber du musst danach fängt die Arbeit erst richtig an. Das vergessen viele immer.
Und das ist so super, dass du es sagst, weil das ist das, was ich meinen Bands, ob jetzt nur Angels, Broses oder Monroes, immer gesagt habe. Ich habe gesagt, okay, diese Show schafft euch die Bühne, die schafft euch den Start. Damit steht ihr mit eurem Flugzeug am Anfang der Startbahn. Aber danach müsst ihr Gas geben. Es läuft nicht, ihr müsst jeden Tag Vollgas geben, sonst haltet ihr euch nicht. Ja? Und das hat bei einigen Menschen, guck mal, No Angels, ich habe letzte Woche Jesse von No Angels getroffen bei einer TV-Show. Die sind ja jetzt noch da.
Ja, bei denen geht es jetzt wieder los. Sie war Laudatorin beim Lea Award jetzt vor ein paar Wochen. Und habe ich auch nochmal gesagt, finde ich echt beeindruckend, dass die sich wieder gefunden haben und bin mal gespannt, wie das da weitergeht.
Und die haben ja im letzten Jahr schon sehr gut funktioniert, sind ja wieder auf Einzelgang und so weiter. Ja?
Trotz Corona.
Ja, ja, trotz also Corona. muss man finde ich, dann auch wertschätzen. Und noch eine Sache vielleicht zu dieser Haltwertzeit von Castingshow-Künstlern. Eigentlich ist diese Haltwertzeit ist die gleiche wie bei jedem anderen Künstler. Nur fällt es da mehr auf oder wird mehr thematisiert.
Ja.
Also weißt du, wie viele Künstler pro Jahr veröffentlichen Singles, die vielleicht mal auf 1, auf 2, auf 3, auf 5 oder auf 10 gehen und die dann tierisch gehypt sind. Aber wo sind die im nächsten Jahr? Also nur 1% hält sich ja über einen längeren Zeitraum. Und damit war die Quote von Castingshow-Künstlern eigentlich genau die gleiche wie bei normalen Künstlern, die auf normalen Weg erfolgreich geworden sind.
Ich muss jetzt auch noch mal dran denken, was du vorhin gesagt hast, als ich gesagt habe, dieser Kasernenton, weil die es immer darum ging, dass diejenigen, die da vor dir stehen, irgendwie weiterhin Erfolg haben. Und ich glaube, was da auch immer bei dir so ein bisschen mitschwingt, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist, dass die natürlich ganz andere Ausgangsvoraussetzungen haben, die Menschen, mit denen du arbeitest, als du sie damals hattest, ja? Und du dreimal deinen Arsch hochkriegen musstest und dich selber motivieren. Und dann haben Leute schon so ein Forum und sind schon auf so einer Stufe, wo man dann als Außenstehender vielleicht denkt, ja, Alter, wenn du jetzt Gas gibst, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Aber warum kriegst du denn deinen Arsch nicht hoch, ne?
Das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe das auch schon so ähnlich ein paar Mal formuliert, dass ich es teilweise für die Kandidaten mehr wollte als sie selbst, weil mir mehr klar war, welch große Chance sie hier haben und welch große Chance sie hier vielleicht versäumen. Ja, ich bin ja wirklich ein Fan davon zu sagen, Chancen kommen in den seltensten Fällen zweimal vorbei. Also nimm die, die du jetzt hast und gib alles dafür, dass es für dich funktioniert. Und das kann natürlich auch mit meiner Kindheit zu tun haben, dass ich mir so denke, so, hey komm, du hast hier die Chance, das Tablett liegt schon da, jetzt bitte tu mir einen Gefallen und nimm's wenigstens.
Und ich finde es ja immer toll, wenn man, also ich spreche jetzt auch aus eigener Erfahrung, wenn man in seinem Umfeld Leute hat, die auch bestimmte Dinge in einem sehen, die man selber vielleicht in dem Moment gar nicht sieht. Und die dann auch, wenn man dann dran ist, eintreten und sagen, jetzt mach doch mal. Also mir ist es bei meinen Büchern so gegangen. Jetzt beim zweiten hatte ich schon ein bisschen mehr Erfahrung durchs erste. Aber wo du denkst, ja, es ist ganz gut, dass da jemand ist, der sagt, hey, Alter, jetzt abgeben. Und jetzt, da musst du noch mal ran. Und heute Nacht bitte mail das Kapitel noch mal. Ich bin deine Lektorin und ich sage dir, es kann noch besser werden. Und so. Und die dann alles aus dir rausholen, ja, und auch das Vertrauen haben, das du vielleicht dann manchmal irgendwie gar nicht hast, ja, um deine eigenen Ziele umzusetzen. Ich dachte manchmal in den letzten Jahren auch drüber nach, dass ich mir dachte, manche Sachen, die sind vielleicht in deinem Kopf, in der Wunschvorstellung sehr, sehr groß und dann hat man Angst, sie zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst.
Kenne ich total.
Wenn du dir dann vorstellst, okay, wenn du das, also bei mir zum Beispiel bei Musik machen, ne? Ich wollte immer selber singen, irgendwo tief in mir drin, habe mich aber nie getraut. Und jetzt, seit ich live auf Tour gehe, singe ich immer ein, zwei Nummern am Ende. Ich bin jetzt nicht der beste Sänger, aber hat zum Glück auch eine gute Gesangslehrerin, müsste jetzt auch mal wieder hin, aber habe mich nie so richtig getraut. Und dann gab es zum Glück auch meine Frau, die dann gesagt hat, dann mach das doch jetzt einfach mal, dann sing doch jetzt einfach mal, dann nimm doch jetzt Unterricht und dann sing doch deine eigenen Nummern selber. Und ich habe mich irgendwie gewunden wie ein Aal. Und als ich es dann zum ersten Mal gemacht hatte und dann gesehen habe, oh, das gefällt den Leuten ja. Und die finden es ja irgendwie ganz cool, wenn im Laufe so eines Abends plötzlich auch Musik eine Rolle spielt, weil ja Musik was sehr Verbindendes ist und so. Da dachte ich mir, oh ja, zum Glück hattest du jemanden, der dich da getreten hat. Sonst hättest du es wahrscheinlich nie gemacht. Ja.
Ja, ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob wir Angst vor Erfolg haben.
Ja, ich glaube, das ist es manchmal, oder? Oder Angst vor der Arbeit, die dann kommt.
Nee, ich glaube, also ich würde es gerne nochmal von einer anderen Seite beleuchten, von einer anderen Perspektive. Ich glaube nicht, dass wir Angst vor dem Erfolg haben. Ich glaube, wir haben Angst vor dem Scheitern. Und solange wir nicht den ersten Schritt gehen und anfangen, für die Sache zu arbeiten, also die Sache voranzutreiben, können wir uns ja immer darin baden, zu sagen, naja, vielleicht hätte es ja funktioniert, weiß man ja nicht.
Ja, aber ja, du legst den Finger komplett in die Wunde. Das ist mir auch so gegangen, bei weil ich jetzt dann eben so ein bisschen Comedy mache und so. Und dann hieß es immer von meinem Booker und Agenten und Manager und lieben Freund Erasmus, der sagt, jetzt stell doch mal auch so ein paar so lustige Sachen aus deinem Programm online, so ein paar Stand-Ups. Ich immer so, nee, wenn es denn keinem gefällt. Bei mir wäre es ja auch am liebsten gewesen, bei den ersten Auftritten wären kaum Leute gekommen, damit ich das erstmal ausprobieren kann und so. Und dann, jetzt mach's doch mal. Und dann habe ich in der Tat konsequenterweise dann ein paar Wochen hintereinander jede Woche so ein Comedy-Reel gepostet und plötzlich hatten die 200.000 Aufrufe, 150.000 Views, 230.000 Views. Und ich dachte mir, oh verdammt, ja. Wahnsinn. Und dann habe ich es aber irgendwie, hatte ich dann wieder Corona und dann habe ich es irgendwie sein lassen und jetzt will ich damit wieder anfangen. Und ich denke immer, dass es dann so Druck aufbaut und dann muss es auch live richtig geil sein. Und dann sagt, ja, aber dein Programm ist doch ganz gut.
Und dann denkst du so, ganz gut? Wieso sagst du ganz gut? Was ist denn daran schlecht?
Nein, eben. Ja, es ist ja auch ganz geil. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen wieder einen Auftritt ausverkauft und dann merke ich immer, was da auch für eine schöne Energie im Raum ist. Ne? Wenn dann der Raum voll ist und du erzählst irgendwie deine Geschichten und brauchst keinen Film oder keine Gäste. Ich dachte auch immer, du ich brauche dann irgendwas, was von mir ablenkt, in Anführungsstrichen,
naja,
bevor du begreifst, dass es ja wegen dir kommen die Leute, ne? Da musst du schon selber erzählen.
Also. Werdet ist es mit diesem, wenn wir es nicht machen, wenn wir nicht vorwärts gehen, dann können wir auch nicht scheitern.
Genau, genau.
Aber wenn wir vorwärts gehen, dann kommen wir ja automatisch irgendwann in die Sichtbarkeit und dann bist du plötzlich dem Urteil deiner Gäste, der Zuschauer, ja, ausgesetzt oder der Leute, die es auf Social Media sehen. Und da kannst du scheitern, da kannst du Gegenwind bekommen. Und ich fand es so interessant, was du gerade gesagt hast bei über Social Media, dass dann 250.000 Leute die Sachen von dir geguckt haben. Und da ist zum Beispiel ein Phänomen, wo ich intensiv damit arbeite oder daran arbeite, was mich auch heute nicht mehr so catcht. Ja. Aber früher war das so, ich habe ja auch jetzt hier mit Shani, meiner Tochter und einem Choreografen von mir, haben wir auch so eine kleine Michael Jackson Choreo getanzt und die hat dann auf Instagram in diesen Reels 2,6 Millionen Views. Ja.
Schon krass, ne?
Und weiß ich nicht, wie viele Kommentare. Aber das Interessante ist, dann scrollst du da rum und wie gesagt, das ist heute nicht mehr so, aber bei mir war das damals so, dann scrollst du da die ganzen Kommentare rum und komischerweise, bin mal gespannt, ob das bei dir vielleicht auch so ist.
Du entdeckst immer einen, der sagt...
Nee, du suchst danach.
Ja.
Also bei mir war das eine Zeit lang so, dann alles, was positiv war, habe ich schnell überscrollt,
ja,
und wollte nur bewusst oder unbewusst gucken, ob einer Scheiße schreibt.
Ja.
Und wenn dann einer geschrieben hätte, ja, der alte Mann kann doch überhaupt nicht tanzen, hat doch überhaupt kein Rhythmusgefühl, wo ich sage, okay, also wir hören die Musik, wir sehen, wie, ja, ich tanze, also das ist ja totaler Quatsch. Ja, meistens können diejenigen, die selber nicht tanzen können, die machen dann solche Kommentare.
Genau.
Und trotzdem guckt man danach und trotzdem früher hat mich das echt gecatcht, wa?
Wie, ja, ist das, ist bei genau dir? Das Gleiche, wenn du ins Publikum guckst und siehst immer die zwei Leute, die nicht lachen oder die nicht
dabei alle sind. Alle feiern dich. 1000 Leute feiern dich und du siehst zwei, die mit verschränkten Armen und verschränkten Beinen so gucken.
Ja.
Dabei, ja, haben die vielleicht einfach selber einen schlechten Tag oder haben sich gerade gestritten, ja, hat gar nichts mit dir zu tun und trotzdem geht da der Fokus hin.
Ja, aber ich glaube, da finde ich auch ganz gut, dein Buch gibt es ja nur noch als E-Book, dieses Scheiß drauf,
mach's einfach.
Mhm. Aber da ist ja auch ein Kapitel, das wirklich, und das kommt dem auch sehr nahe, was ich mit meinem ersten Buch habe zu vermitteln versucht. Der Erfolg ist, was du für Erfolg hältst, ne? Und
richtig,
du bestimmst, was Erfolg ist. Und du musst dich mit dem vergleichen, was früher war und was ist heute. Und wenn ich heute irgendwie einen Snippet habe, den ich lustig finde und den stelle ich ins Netz und dann gucken es vielleicht nur 5000 Leute, dann ist es für mich auch ein Erfolg, weil überhaupt ein paar Leute das gucken,
mhm,
und weil ich überhaupt es fertiggebracht habe, einen Ausschnitt auszuwählen, den ich für okay halte,
ja,
und den ich online stelle. Und ich mache mich dann, oder versuche das zumindest, mich nicht mehr so davon abhängig zu machen, wie viele Leute es jetzt liken.
Total,
dass man auch so ein bisschen mehr in sich ruht, ja, und wirklich dann selbst das Zepter in der Hand hat und sich nicht immer nur von anderen abhängig macht. Das finde ich ja auch ganz wichtig.
Deswegen finde ich es auch toll, dass wir gerade darüber reden, weil ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Impuls für den oder die ein oder andere, die so zuhören, ja, dass man schaut, dass man sich frei macht davon, von allen gemocht zu werden, egal ob auf Social Media oder woanders, ja, weil du wirst immer, wenn du was tust, wenn du was machst, wirst du immer jemanden finden, der es nicht gut findet.
Ja.
Es ist einfach so. Aber du wirst auch unglaublich viele finden, die sagen, ja, finde ich geil. Und wenn man es schafft, sich auf diese Zielgruppe oder auf den Bereich zu konzentrieren und nicht auf diejenigen, die vielleicht aus einer eigenen Frustsituation heraus auch auf Social Media dann irgendeinen Kram schreiben,
ja, ja,
dann geht es einem, glaube ich, schon besser.
Ja, Kevin Thewe hat was Schönes im Podcast gesagt. Der hat ja mit All In eine der größten Managementfirmen für so Influencer, die irgendwie Millionen Reichweite haben.
Mhm.
Dem sagt er auch, wie mache ich denn das jetzt, dass ich coole Reichweiten kriege und so. Und er sagt, mach einfach das, was du machen willst.
Mhm.
You do you. Ne? Weil das, was du machen willst, das kannst du auch mit Herzblut machen. Und es findet sich immer irgendjemand, der genauso denkt wie du.
Mhm.
Oder genau das gleiche cool findet. Bei über 80 Millionen Deutschen
Menschen
und Österreichern, ja, und Schweizer noch dazu. Da gibt es schon ein paar Leute, die dann genauso sind wie du. Und,
mhm,
die anderen, die brauchst du doch nicht. Ne? Mach das, was du richtig findest. Und nicht immer versuchen, das zu machen, was gerade
irgendwie andere cool erwarten,
ist.
Was, genau,
was andere erwarten. Das, blöderweise, ich habe das immer irgendwie Menschen gesagt, die bei volle Kanne Praktika gemacht haben oder denen ich im Zuge meiner Arbeit als Moderator begegne, wenn sie sagen, wie werde ich denn Moderator und was muss ich denn tun? Und ich sage dann immer echt, auf der Bühne oder vor der Kamera am besten so wenig wie möglich verstellen,
genau,
weil das kostet unfassbar viel Energie.
Genau.
Und wenn du immer nur versuchst, so zu sein, wie du denkst, dass andere dich gerne hätten, dann hältst du das auf Dauer nicht durch. Ja, das war mein großes Glück, dass ich irgendwie auf der Bühne oder vor der Kamera immer sehr, sehr glücklich bin und so sein kann, wie ich bin, obwohl das natürlich eine besondere Situation immer ist mit Kameras oder vor Menschen. Aber ich glaube, je mehr man sich da verstellt, umso
anstrengender wird es.
Das ist irre dann am Ende des
Tages. Vor allem ist ja dann, da sind wir ja wieder bei Authentizität, das ist ja dann, wenn du vor der Kamera was komplett anderes verkörperst und mitteilst, ja, als das, was du in Wirklichkeit bist, dann ist ja dann sehen ja die Menschen auch, wenn sie dich dann auf der Straße sehen und ansprechen oder ähnlich, dass du überhaupt nicht das bist, was du eigentlich vorgibst zu sein. Und das muss schon sehr anstrengend sein.
Ja, vor allem diejenigen, die dann versuchen, auch vor der Kamera oder auf der Bühne sehr nahbar zu sein, merkt es ja jeder, wenn der mit keinem reden will auf der Straße. Das ist ja irgendwie auch doof. Ich bin ja heute auch ein bisschen nicht ganz uneigennützig hier. Ich wollte ja immer mal ein Waschbrettbauch.
Ja.
Das ist ja eines meiner schriftlich fixierten Ziele.
Auf der Bucketlist, das ist noch drauf. Ja,
das ist noch drauf. Und ich trainiere jetzt auch wieder. Ich hätte jetzt gerne mit dir trainiert, aber es geht natürlich mit dem Fuß jetzt nicht. Du hast ja damals deine Figur, deinen Body Change innerhalb von 3 Monaten vollzogen.
Mhm.
Das wäre mir jetzt ein bisschen zu flott. Aber das ist machbar, ne? Also so ein Waschbrettbauch. Also, was glaubst du, brauchst du dafür?
Naja, bei mir war es so, ich kann dir das mal zeigen, ich habe jetzt natürlich jetzt gerade, also ich bin fühle mich gut in Shape, aber habe jetzt gerade kein krasses Sixpack.
Du musst noch gerippt werden, sozusagen.
Gerippt, genau. Da kennt sich jemand aus.
Ich hab neulich einen Podcast gemacht mit Daniel Aminati, der sagte auch, ja du musst einfach, Ernährung ist das Ding. Und ich brauche jetzt auch noch 2 Wochen, bis ich wieder gerippt bin.
Das ist es. Ja, das war so eine...
Ich sehe jetzt gerade wirklich einen Waschbrettbauch, wie man ihn kennt und gerne hätte, ja.
Und das Schöne ist, weil du sagst, es ist auf deiner Bucketlist, auch wenn du es dann ein paar Jahre später vielleicht nicht mehr so extrem hast, weil es ist schon extrem, ja. Auch
wenn man wie einmal du dann da leben war, musst. Dann weiß man, wie man
du weißt, sich wie fühlt, du da hinkommst, ne? Und es ist ein Haken dran, weißt du? Das ist so.
Aber es ist doch die Ernährung, ne?
Ich finde es, wenn du ein Sixpack haben willst, finde ich, ist es eine Mixkalkulation aus Ernährung. Es sind in der Tat 70%.
Ja.
Ist einfach so, da hat Daniel absolut recht, ja. Und man sieht ja an seinem Körper auch, dass er auch weiß, wie es geht. Aber natürlich auch eine Runde vernünftiger Sport. Mit vernünftigen Sport meine ich aber maximal 20 Minuten Fitness-Einheiten. Nicht mehr.
Das ist,
und zwar ohne Gewichte, ohne alles. Guck mal, bei mir hängt ja da dieses Ding, ja. Und ich mache hier auf der Terrasse, wenn ich es kann.
Ja, du hast hier so ein paar Bänder
genau.
Hängen und hängst dich da drin. Ich habe ja jetzt wieder meine Physiotherapeutin in Stellung gebracht.
Mhm.
Da gehe ich 2x die Woche hin.
Aber da kriegst du kein Sixpack.
Ein bisschen. Doch, die hat ein CrossFit-Area.
Ach, die macht mit. Ach so, okay. Ja,
und dann nimmt die mich 20, 25 Minuten aber so richtig in die Mangel. Und ich sage dann immer, wie lange haben wir jetzt noch zum Trainieren? Also wir brauchen nur 20 Minuten.
Genau.
25 mit Cooldown und so. Sagt die mehr. Und ich bin ehrlich gesagt nach den 20 Minuten auch immer echt durch.
Ja, logisch.
Und ich merke das aber jetzt schon nach 3 Wochen, dass ich irgendwie eine ganz andere Haltung habe, weil die natürlich auch hinten an diese Enden von den Rückenmuskeln hingeht, dass du
anders stehst. Ja, auch in die tiefe Muskulatur, genau. Auch in die
tiefe, so ein bisschen Beckenboden und Ribcage. Das ist sozusagen das Zentrum hier vorne an den Rippen, dass man das zusammen, dass also hier ein vernünftiger Oberkörper entsteht. Und ich bin sehr gespannt. Sie sagt, wir haben das vor 1,5 Jahren, bevor ich meinen ersten Corona...
Dansi, jetzt kommt gerade mein Hund.
Jetzt kommt der Hund.
Diggi, komm her.
Ist gut,
Schatzi. Ist Dennis ein guter Kollege und Mitarbeiter?
Hi, Dennis. Ingo, hi, servus.
Dansi.
Nein, wir lassen den Podcast einfach weiterlaufen.
Ist doch völlig in Ordnung, Dennis.
Alles live ist light. Und wir waren da so auf einer guten Spur. Und dann hatte ich eben zum ersten Mal Corona. Und danach hat es echt 2-3 Monate gedauert, bis ich wieder so ein bisschen in der Spur war. Und jetzt wollen wir aber nochmal richtig angreifen, nachdem ich meine zweite Corona-Infektion überwunden habe. Und wir sind auf einem guten Weg.
Und wie ist die Ernährung? Also was isst du dann jetzt?
Das ist der Bereich, wo ich noch...
Wo
ich noch Luft nach oben habe. Aber dadurch, dass ich ja Ayurveda gemacht habe vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, ich esse kein Weizenmehl mehr.
Super.
Ich versuche irgendwie keine tierischen Eiweiße. Also Eier esse ich noch, aber jetzt wenig Fleisch, wenn dann nur Hühnchen. Ich wollte mir jetzt auch nochmal dein Buch besorgen mit Schlank mit Torten.
Ja, das ist wirklich gut. Also das ist jetzt das
wenig Zucker. Wir haben irgendwie nur ab und zu mal Rohrzucker, aber sonst echt auch kein Industriezucker mehr. Und da muss ich noch ein bisschen anziehen. Tabea, meine Trainerin, sagt immer, du kannst eine Mahlzeit am Tag haben, wo du Fett und Kohlenhydrate machst. Ansonsten eine Fettmahlzeit, eine Kohlenhydratmahlzeit, dass der Körper so ein bisschen wie Trennkost.
Und Eiweißmahlzeit keine oder was?
Eine davon wäre dann so eine Eiweißmahlzeit, okay, wo man, was weiß ich, Ei mit Öl und keine Ahnung.
Aber weil Eiweiß ist natürlich insofern wichtig, als dass es erstens die Muskulatur verdichtet.
Ja.
Also man muss sich das so vorstellen wie so ein Netz. Und wenn das locker ist und der Körper Energie braucht und das Netz ist so relativ locker, dann holt der Körper sich die Energie aus der Muskulatur. Wenn das Ding fest ist, ja, kommt er da schwerer ran und dann holt er sich die Energie aus dem Fett im Körper. So, das heißt also, ich bin ein totaler Eiweiß-Fan. Ja, ich finde, dass Eiweiß wirklich, auch wenn du Muskulatur aufbauen willst, extrem wichtig ist, weil sonst nimmt man zwar ab, aber man nimmt oftmals dann an Muskulatur ab.
Also das heißt Eier...
Ei, Fisch, Fleisch, ich bin halt nach wie vor, Hülsenfrüchte ist super, weil es sind sehr gute Kohlenhydrate in Hülsenfrüchten und sehr gute Eiweiße, ja, so, und wenn du dich so ernährst, wenn du das tust, also wenn der Eiweißhaushalt, den du täglich zu dir nimmst, entsprechend eine entsprechende Qualität hat, dann geht auch die Muskulatur nicht verloren,
ja. Ich schraub da noch ein bisschen dran.
Das ist ja jeder für. Aber wenn du halt wirklich sagst, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist schon wirklich, wirklich geil und es geht auch innerhalb von 6 Wochen. Also,
dann musst du aber richtig.
Naja, mein Nachbar oder mein leider damaliger Nachbar, der war halt leider nicht mehr unter uns, Jan Hahn, hat da hinten gewohnt, der Liebe. Und mit dem habe ich damals innerhalb von 6 Wochen, er hatte vorher noch eine Plauze. Und dann haben wir gesagt, okay, innerhalb von 6 Wochen, wir wollen jetzt ein Sixpack-Buch machen. Ach. Also innerhalb von 6 Wochen trainieren wir dich jetzt runter mit Ernährung und mit Training, täglich 20 Minuten, auf ein Sixpack. Und das hat wirklich
super funktioniert. Aber so eine Plauze hatte der auch nicht, oder?
Na, damals war da schon gut was dran.
Okay, 6 Wochen nicht, aber ich habe immer gesagt, ich hatte meiner Frau gesagt, bis zur Hochzeit habe ich einen Waschbrettbauch, hat nicht geklappt. Also ich habe ja nicht gesagt, zu welcher. Bis zur goldenen Hochzeit oder so. bis Weihnachten 2024. Na, mal gucken, ob das in dem Jahr noch was wird. Also ich bin irgendwie ganz, ganz gute Dinge. Ich lasse dich nicht aus diesem Podcast gehen ohne deinen besten Song der Welt. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt der beste Song der Welt. Es müsste ja bei dir fast eine Michael Jackson-Nummer sein.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, Thriller, oder? Man darf nicht zwei, oder? Man darf nur einen.
Nein, man darf nur einen. Das war okay. Sonst ist ja hier Wunschkonzert.
Dann nehme ich Pretty Young Thing von Michael Jackson.
Pretty Young Thing?
Ja.
Eine nicht ganz so bekannte Nummer?
Aber ich liebe den so. Der ist so der... Und der, ich meine, das Ding ist, lass mich mal überlegen, 80, 90, 2000, also das ist 35 Jahre alt, locker.
Ich finde das so hart, dass jetzt Songs, die wir so auch geil finden und so, das sind ja so wie Evergreens meiner Eltern aus den 60s, ne? So, wo man in den 80ern dann irgendwie nochmal irgendeine 60er-Nummer gehört hat und dann sagten die Eltern, ey, das war cool damals. Und so ist es jetzt bei uns.
Ey, das ist so, das Ding ist halt auch, da kommt halt dann so ein, so, wenn man solche Songs hört, so ein Feeling von früher so ein bisschen wieder, oder? Ja, da merkt man so, okay, gut, du bist also älter geworden, aber wenn du den Song hörst, dann
sind wir wieder jung.
Fühlst du dich wieder fresh and young, ja, irgendwie, ja. Also Pretty Young Thing von Michael Jackson.
Mach ich sehr, sehr gerne. Hast du eigentlich noch irgendein Ziel auf deiner Bucketlist oder hast du im Prinzip alles erreicht, was du wolltest?
Also ich habe auf jeden Fall, wenn man, ich nenne es immer so gerne so Lebensbilanz ziehen.
Ja.
Ja. Und ich kann heute sagen, dass ich auf jeden Fall in allen Bereichen über meiner erwarteten Bilanz liege. Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese fantastischen 3 Kinder habe. Bin sehr glücklich mit meiner Ehe und meiner Frau. Mit mir selber auch im Reinen, ja, auch wenn ich jetzt einen gebrochenen Fuß habe, aber ansonsten ist ja alles wunderbar.
Ja.
Beruflich bin ich sehr, sehr happy. Mache ja eine neue Show, die ich jetzt noch nicht formulieren darf, aber die bald kommt, wo ich nochmal in alter Rolle sozusagen wieder sichtbar werden darf. Also ich kann mich nicht beschweren und eigentlich bin ich so glücklich, wie es jetzt zurzeit gerade ist.
Das ist eigentlich cool, wenn man das sagen kann. Ne?
Ja, das ist ein ganz, ganz interessantes Gefühl, weil ich war früher immer sehr driven. Also so
der pushy so.
Ja. Der Erfolg von gestern war für mich heute nichts mehr wert. Ja. Der Erfolg, den ich gestern hatte. Ja, weil ich dachte so, okay, das Erfolg ist so schnell vergessen. Los, weiter. Ja, was nicht immer gesund ist. Ja. Ja. Und heute kann ich aber sagen, wo wir hier sitzen, in Mitte auf meiner Terrasse, dass ich wirklich sehr glücklich bin.
Ja, cool. Und all diejenigen, die noch Ziele auf ihrer Liste haben, hast es ja vorhin schon gesagt, das Beste ist, wirklich mal drüber nachdenken, wie sieht das dann aus? Wie fühle ich mich?
Die Visualisierung. Visualisiert eure Ziele, eure Wünsche, eure Träume. Weil es entsteht zweimal. Es entsteht erst in unserem Kopf und dann kann es in die Realität. Was wir in unserem Kopf nicht irgendwie mal, selbst wenn es nur als Gedanke vorbeigeflogen ist, was wir in unserem Kopf nicht sichtbar gemacht haben, kommt nicht in unsere Realität.
Detlef, vielen Dank. Und jetzt komm schnell wieder auf die Beine, dass wir irgendwann gemeinsam tanzen können.
Im wahrsten Sinne des Wortes, schnell wieder auf die Beine. Ja, auch das ist, ich glaube wirklich, meine Frau hat recht, früher hätte ich da wirklich wesentlich unzufriedener und nervöser reagiert. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Alles Liebe. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt's auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.